Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 Kompakt.
Chile wählt heute einen neuen Präsidenten und es wird in jedem Fall ein neuer sein, denn Amtsinhaber Sebastian Piñera, der tritt nicht mehr an. Zum einen, weil die Verfassung eine weitere Kandidatur gar nicht zulässt und zum anderen, weil er eh kaum eine Chance gehabt hätte. Er hat vor allem mit Skandalen auf sich aufmerksam gemacht, zuletzt zum Beispiel im Zusammenhang mit den sogenannten Pandora Papers. Ihm drohte da sogar ein Amtsenthebungsverfahren. Gleich 7 Kandidaten bewerben sich jetzt um seine Nachfolge und unsere Korrespondentin Anne Herberg stellt die beiden vor, die die größten Chancen haben, in die Stichwahl zu kommen.
Gabriel Boric mag Bäume. Im Wahlkampf kletterte er auf die alte Zypresse in seiner Heimatstadt Punta Arenas an der äußersten Südspitze von Chile. Nun steht er unter alten Araukarien auf der Plaza Nuñoa in Santiago. Der Baum wurde zu unserem Symbol. Er steht für Hoffnung, für Aufbruch und für unsere Sorge für die Umwelt und ein soziales und nachhaltiges Entwicklungsmodell. Klimaschutz und Feminismus, Mindestlohn und sozialer Wohnungsbau, Tattoos und Vollbart. Boric, ehemaliger Studentenführer und Mitbegründer der linken Bürgerbewegung Frente Amplio, gibt sich undogmatisch. Er will Präsident von Chile werden, mit 35 Jahren. Habt keine Angst vor der Jugend. Wir haben die Erfahrung derer, die vor uns gekämpft haben. Wenn Chile die Wiege des Neoliberalismus war, dann kann es auch das Grab sein. Aber eines, auf dem alle Blumen blühen. Es ist die wohl spannendste Wahl seit Ende der Pinochet-Diktatur. Denn es geht um ihr Erbe. Chile im Oktober 2019. Das Land, das stets als stabiles und wirtschaftlich erfolgreiches Vorzeigeland in Südamerika galt, wird von einer gigantischen Protestwelle erschüttert. Die Wut richtet sich gegen abgehobene Eliten, eine gravierende soziale Ungleichheit und Chiles Verfassung, die, so sehen das die Demonstrierenden, diese verkrusteten Strukturen seit Diktaturzeiten festschreibt. Das soll sich nun ändern. Derzeit wird ein neuer Gesellschaftsvertrag ausgearbeitet, geschlechterparitätisch und unter der Leitung einer Akademikerin vom indigenen Volk der Mapuche. Doch das kommt längst nicht bei allen gut an. Die verfassungsgebende Versammlung wird die Grundlage für eine linke Diktatur schaffen. Ein kommunistisches Regime mit Boric als allmächtigem Präsidenten mit unbegrenzter Wiederwahl. Fürchtet Diego Aite, 30 und Unternehmer aus Las Condes, Santiagos Bastion der Konservativen. Hier dominiert ein anderer Kandidat, José Antonio Kast. Der 55-jährige Jurist ist Kind eines deutschen Wehrmachtsoffiziers und Ultrarechts. Im Norden Chiles will er einen Graben bauen gegen illegale Einwanderung. Für den Süden fordert er eine harte Hand im Konflikt um Land mit dem indigenen Volk der Mapuche. Wäre Augusto Pinochet noch am Leben, würde der sicher ihn wählen, sagte er kürzlich. Sein Slogan: Atrevete. Sagen Sie mir, ob Diktatoren die Macht an die Demokratie abgeben und einen respektvollen Übergang vollziehen. Das ist hier in Chile geschehen. Dazu haben wir heute eine wirtschaftliche Entwicklung, die Chile ermöglicht, eines der bedeutendsten Länder Lateinamerikas zu werden. Kasts Versprechen kennt man von anderen Rechtspopulisten. Chile wieder groß machen, für Ordnung sorgen, nach den Massenprotesten und der Pandemie, die viele aus der Mittelschicht in die Armut stürzen ließ. Sagten Beobachter vor einigen Monaten noch einen deutlichen Sieg der Linken voraus, so scheint längst nichts mehr sicher bei diesen Wahlen.
Und über die Wahl in Chile habe ich vor der Sendung mit Simone Rehberger gesprochen. Sie ist Landesvertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Chile. Und ich habe sie gefragt, wie sie die Chancen des Rechtspopulisten José Antonio Kast einschätzt.
Ich glaube, das ist die Frage sehr schwierig zu beantworten. Also was man in Chile im Augenblick sieht, man hatte ja auch die Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung und dort haben sich die Bürger ganz klar für Wandel damals ausgesprochen. Sie haben auch vor allen Dingen neue, junge, progressive Akteure als Mitglieder in das Verfassungskonvent gewählt und viele Politologen und Experten haben das auch tatsächlich so interpretiert, dass sich Chile in einem ja linksruck sozialdemokratischen Wandel befindet. Und ich glaube, was man jetzt ein bisschen erlebt, ist die Gegenrevolution, was möglicherweise auch normal ist in so großen Transformationen. Prozessen, dass es schon auch einen Anteil der Bevölkerung kriegt, der vielleicht ein bisschen Angst bekommt, besorgt ist, dass diese Veränderungen zu weit gehen könnten, dass es zu viel Unsicherheit mit sich bringt, zu viel Gewalt auf den Straßen und dass es möglicherweise für die wirtschaftliche wirtschaftliche Entwicklung des Landes auch ja, zu unwegbar sein könnte, jetzt dieser Verfassungsprozess und noch zudem in einer Pandemie, in dem wir ja wissen, dass es für wirtschaftliche Stabilität eine große Herausforderung ist. Und wie groß die Anteile sind, ist tatsächlich komplex zu sagen. José Antonio Cast ist eine große Überraschung. Man hatte ihn im Jahresanfang noch bei 8% der Stimmen ungefähr eingeordnet. Jetzt liegt er mit Gabriel Boric laut den neuen Umfragen ungefähr gleich auf. Man schätzt, dass beide so auf 25-30% kommen. Man muss allerdings sagen, dass Umfragen in Chile unter methodisch manchmal fragwürdigen Kriterien erhoben werden und dass es sehr oft zu großen Fehleinschätzungen kommt. Also man kann den Umfragen auch nicht ganz trauen. Ich würde Ihnen aussagen, dass wir Gabriel Boric und José Antonio Cast heute Abend, wenn die Ergebnisse bekannt gegeben werden, als die beiden Bestplatzierten haben, dass die beiden in die Stichwahl kommen im Dezember. Aber es kann natürlich auch noch eine andere Überraschung geben. Deswegen vermutlich beide bei knapp 30% Zustimmung.
Sie haben gesagt, da sind diejenigen, denen das alles viel zu schnell und viel zu weit geht, jetzt diese Entwicklung der letzten Zeit. Auf der anderen Seite waren ja auch im Oktober wieder die anderen auf der Straße und haben protestiert, also dieselben, die vor 2 Jahren diese Sozialproteste losgetreten haben, denen es offenbar nicht schnell genug geht. Hat sich denn die Situation wirklich spürbar gebessert für die Menschen?
Nein, die Situation hat sich nicht gebessert. Ich würde eher sagen, die Position hat sich noch mal verschlechtert, die Situation im Lande. Denn nach den Protesten kam ja gleich 3 Monate später die Pandemie. Also Chile war ja zum Teil auch das mit am betroffenste Land, in dem das Coronavirus gewütet hat. Und viele Menschen, gerade so aus der unteren Mittelschicht, sind in die Armut abgerutscht. Also wenn Sie heute durch die Hauptstadt Santiago de Chile laufen, gibt es Stadtteile, in denen Sie die Stadt kaum mehr erkennen. Obdachlosigkeit hat um knapp 300% zugenommen, also wirklich ganze Familien wohnen auf der Straße. Viele Menschen können eben ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr decken und essen jetzt in Suppenküchen, also Millionen von Menschen. Das war so vor der Pandemie überhaupt nicht sichtbar, wie vulnerabel diese untere Mittelschicht lebt und wie schnell sie abrutschen kann. Also die Situation hat sich eher verschlechtert. Und ich glaube, dieses Verschlechtern löst natürlich viele Sorgen und Ängste aus. Und jetzt gibt es eben einen Teil der Gesellschaft, der darauf reagiert, vor allen Dingen die jungen Menschen, sagen, okay, wir müssen jetzt was verändern, wir brauchen die neue Verfassung, wir brauchen ein anderes Staatsverständnis. Aber es gibt auch viele ältere Menschen, denen diese Unsicherheiten und dieser Cocktail aus Pandemie und Protesten zu weit geht und die vielleicht doch diesen Wunsch jetzt haben, wieder zurückzukommen, zumindest zu dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie und der Proteste und die davon ausgehen, dass es besser ist, nicht zu viel zu verändern. Und ich glaube, das ist die eine, die Revolution, die Veränderung und Wandel möchte und dann auch diese Gegenrevolution von besorgten Bevölkerungsteilen. Und das sind einerseits die reiche konservative Elite, die jetzt ganz stark sich auch für Cast ausgesprochen hat, die natürlich ihre Privilegien nicht verlieren will, die auch von Pinochets Entwicklungsmodell sehr profitiert hat, die von den Privatisierungen sehr profitiert hat und viele aber auch ärmere Familien und Menschen in den problematischen Stadtvierteln, die jetzt auch die Plünderung und die Armut vor allen Dingen leben und sich große Sorgen machen, dass vielleicht dieser Weg doch zu gefährlich ist und zu viele Unwägbarkeiten mit sich bringt.
Wie steht denn das Land insgesamt wirtschaftlich da eigentlich im Moment?
Na, das Land steht schwierig da. Also die Pandemie hatte letztes Jahr 2020 dazu geführt, dass es einen der längsten Lockdowns der Welt gab. Also über 7 Monate durfte man das Land zum Beispiel in der Hauptstadt kaum verlassen und die Wirtschaft war weitgehend heruntergefahren. Auch der Tourismussektor ist natürlich stark ins Schwanken geraten und auch jetzt in diesem Jahr hatte man jetzt zwischen Ostern und August nochmal einen langen Lockdown. Im Augenblick ist man jetzt ein bisschen optimistischer. Man hat sehr großen Impffortschritt in Chile. 90% der Bevölkerung sind geimpft. Es gibt jetzt seit September wieder Lockerungen. Es kommt der Sommer und man hat auch jetzt gerade beschlossen, die Grenzen ab 1. Dezember auch für Touristen zu öffnen. Auch Cafés und Restaurants haben wieder offen und man hofft für eine wirtschaftliche Erholung im nächsten Jahr. Und zudem hängt die chilenische Wirtschaft ja sehr vom Rohstoffexport ab. Kupfer ist das wichtigste Exportgut und da sind die Preise auf dem Weltmarkt im Augenblick sehr gestiegen und davon hängt auch das Staatseinkommen ab. Also da ist man leicht optimistisch. Alles wird allerdings davon abhängen, wie stark die nächste Corona-Welle wird und ob das Land wieder alles herunterfahren muss.
Simone Rehberger war das von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Chile.